NDR 2 Spezial mit Marco Schleicher. System am Limit. Gesundheit bald nur noch für Reiche?
Ohne diese Reform, ohne diese Maßnahmen, die ich jetzt vorschlage, würde die Belastung der Versicherten und der Arbeitgeber um ein Vielfaches höher ausfallen.
Also wenn ich das Wort sparen schon höre, dann rollen sich bei mir mittlerweile die Fußnägel nach oben. Ich finde einfach, wenn wir wirklich mal sparen wollen im Gesundheitswesen, dann soll man doch endlich mal da ansetzen, wo Krankheiten entstehen, nämlich mehr in Prävention stecken.
Unser Auto lassen wir regelmäßig durchchecken und unseren Körper im besten Falle auch. Wobei das ja in Zukunft teurer werden könnte. Denn die Kosten bei den Krankenkassen laufen aus dem Ruder und wenn man alles so lässt, dann würden die Kassen bis 2030 rund 40 Milliarden Euro miese machen. Also gibt es nur eine Lösung, sie sollen sparen. Und genau das hat Bundesgesundheitsministerin Wagen vor und bringt deswegen Reformen auf den Weg. Aber was heißt das für uns? Eher weniger Leistungen für gesetzlich Versicherte, aber auch bei den Krankenhäusern und der Pharmabranche, da sollen die Kosten runter. Und da schauen wir heute mal drauf. Was genau soll sich alles ändern? Wo wird das für uns teurer? Und wo wird vielleicht vieles auch ein bisschen besser? Ich bin Marco Schleicher. Hallo. Vor allem, wenn man jung ist, da denkt man sich vielleicht, Arzt? Ja, den sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse, den muss ich dann trotzdem zahlen. Aber je älter ich werde, desto mehr werde ich dann doch eher Stammgast bei den Ärzten. Heißt, ich koste die Kassen wahrscheinlich dann richtig Geld. Das ist das Prinzip des Solidarsystems, aber wie zufrieden sind die Menschen damit? Wir haben uns in Hamburg umgehört.
Ich bin bei meinem Mann versichert und man soll ja in Zukunft extra versichert werden. Das geht ganz und gar nicht. Mein Mann bezahlt schon genug an Krankenversicherung.
Also ich finde, dass Medikamenten generell gestellt werden sollte vom Staat und dass man da überhaupt nichts bezahlen sollte, weil es nun mal auch lebenswichtig, ne?
Ich bin jetzt erst Mitte 20 und ich finde es nicht schön, dass wir uns um solche Themen schon Gedanken machen müssen, ob wir uns unsere Krankheit überhaupt noch leisten können.
Ja, ihr habt es gehört, ne? Nicht jeder ist zufrieden und gleichzeitig sind die Erwartungen an die gesetzlichen Kassen ziemlich hoch. Dabei haben wir ja schon das teuerste System in Europa überhaupt. Das heißt es ja immer so. Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Stimmt das eigentlich?
Ja, Deutschland gibt tatsächlich so viel Geld aus für das Gesundheitssystem wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Im letzten Jahr waren das mehr als 350 Milliarden Euro, also mehr als eine Milliarde am Tag. Und die Ausgaben, die steigen von Jahr zu Jahr, und zwar deutlich mehr als die Einnahmen. Das ist nämlich das Problem. Vor allem für Krankenhäuser, für Medikamente gibt die gesetzliche Krankenversicherung jedes Jahr deutlich mehr Geld aus, aber zum Beispiel auch für Ärztehonorare. Das Ergebnis haben wir gesehen. Die Zusatzbeiträge, die sind immer weiter gestiegen. Heißt, Versicherte und Arbeitgeber mussten immer mehr bezahlen.
Jetzt haben wir das teuerste System, aber haben wir auch das beste Gesundheitssystem? Also sind wir jetzt alle gesünder in Deutschland als woanders?
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, ne? Aber ist nicht der Fall. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland da bei der Lebenserwartung zum Beispiel nur im Mittelfeld. Bedeutet für die Politik, das sind im Prinzip zwei große Baustellen. Einmal Geld sparen, das will sie ja jetzt auch kurzfristig angehen. Aber die zweite Baustelle, die Versorgung, die soll auch besser werden, damit die Menschen eben gesünder werden. Und das schwingt jetzt bei einigen Reformen schon so ein bisschen mit. Ein Hebel wäre aber zum Beispiel mehr und bessere Prävention. Dafür gibt es jetzt aber kurzfristig erstmal keine großen Änderungen, die sollen aber vielleicht noch folgen, denn in einem zweiten Schritt soll die Expertenkommission, die ja jetzt schon erste Vorschläge gemacht hat, noch weitere Vorschläge machen. Da wird es bestimmt auch um das Thema Prävention gehen.
Ja, und das größte Problem haben wir ja im Gesundheitssystem, das sind die Kosten. Es wird nämlich immer teurer und wenn man nichts tut, dann laufen diese Kosten eben aus dem Ruder. Also wird es vielleicht in 5 bis 10 Jahren noch teurer und wir müssen noch mehr bezahlen. Also wie schlimm wird's denn? Was zahlen wir denn heute so im Schnitt und wie viel wird's zum Beispiel im Jahr 2035?
Also ohne Reform würde das jetzt immer so weitergehen, weil die Ausgaben immer weiter steigen werden, die Einnahmen aber nicht entsprechend. Heißt, die Krankenkassen hätten viel zu wenig Geld, da würden viele, viele Milliarden fehlen. In der Folge würden sicher die Beiträge steigen. Das IGES-Institut, das ist ein Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt Gesundheit, das hat mal ausgerechnet, wie sich die Beiträge in den nächsten Jahren entwickeln könnten. Jetzt ist es so, das hängt natürlich immer von ganz verschiedenen Faktoren ab. Wie entwickelt sich zum Beispiel auch die Wirtschaft? Sieht ja auch gerade nicht so gut aus. Welche Reformen gibt es am Ende oder nicht? Wie groß fallen die aus? Da haben die mit so verschiedenen Szenarien gearbeitet. Bei, gehen wir mal von so einem mittleren Szenario aus, ein paar Reformen, Wirtschaft ganz okay. Dann ist es so, dass die Beiträge alleine für die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2035 bei rund 20,5% liegen würden. Im ungünstigsten Szenario sogar bei 23%. Wie viel das denn für jeden im Monat ist, das hängt natürlich davon ab, wie viel jeder verdient und auch davon, ob man zum Beispiel selbstständig ist oder nicht. Denn denn bei Angestellten teilen sich ja Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge. Selbstständige müssen die komplett aufbringen.
Weniger Vorsorgeleistungen, keine beitragsfreie Familienversicherung für Ehepartner und mehr Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente. Die Streichliste der Bundesregierung bei den Leistungen für die gesetzlichen Krankenkassen, die ist lang. Insgesamt 50 Vorschläge hat Bundesgesundheitsministerin Wagen da gemacht. Das sind aber nicht alles ihre Ideen. Eine Kommission, die hat 66 Vorschläge gemacht. Wolfgang Greiner, Sie sind der Chef dieser Kommission Gesundheit. Sie lehren auch Gesundheitswirtschaft an der Uni Bielefeld. 50 von 66 Vorschlägen. Wie sehr freut Sie, dass Frau Wagen so viele ihrer Ideen umsetzen will?
Ja, es waren sehr anstrengende 6 Monate, die wir hinter uns haben. Und wenn dann anschließend noch das Ministerium davon wirklich einen ganz großen Teil in seinen ersten Gesetzentwurf hineinpackt, dann freut einen das natürlich, weil es einfach eine Bestätigung der Arbeit ist. Aber es ist eben auch ein Beitrag dazu, dass unsere solidarisch finanzierte Gesundheitsversicherung überhaupt weiter überlebensfähig bleibt. Und von daher freut es mich einfach auch, dass man das Problem jetzt sieht und auch bereit ist, auch unpopuläre Maßnahmen dort offensichtlich zu ergreifen.
Lassen Sie uns doch mal die Liste noch mal so ein bisschen durchgehen. Da steht ja unter anderem drin, die kostenlose Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern. Die wollen Sie deutlich einschränken. Also das bedeutet aber auch eine Einschränkung für Familien. Die werden doch damit dann doch auch wieder belastet.
Nein, für Familien bedeutet das erstmal keine Einschränkung. Kinder sind davon sowieso nicht betroffen, sondern wirklich nur Paare, wo also keine Care-Arbeit mehr stattfindet, jedenfalls nicht mit Kindern, die jünger als 6 Jahre sind oder eben Pflegeleistungen vollbracht werden. Das sind jetzt noch so ungefähr 1,5 Millionen Personen, die das betrifft, also bei 70 Millionen Versicherten eine eher kleinere Gruppe. Und da gibt es eben vor allem diejenigen, die zu der höheren Einkommensgruppe gehören, die sich das eben auch leisten können. Und da ist dann die Frage, ob die Solidargemeinschaft das weiterhin entsprechend mittragen soll, dass eine Person dann eben gar nichts dazu beiträgt. Und da haben wir gesagt, zumindest ein Mindestbeitrag wäre für die Gegenleistung eines vollständigen Krankenversicherungsschutzes schon angemessen.
Es ist ja auch so, Deutschland ist das Land der Homöopathie. Ausgerechnet für Globuli und Co. sollen die Krankenkassen also in Zukunft nicht mehr zahlen. Warum soll es dafür kein Geld mehr geben?
Also das war noch nie Teil des regulären Leistungskataloges der Krankenkassen. Das sind sogenannte Satzungsleistungen. Krankenkassen können das also anbieten als einzelne Krankenkasse, wenn sie das wollen. Und es war auch immer schon in der Diskussion, dass das natürlich eklatant dem Anspruch widerspricht, dass wir mit Solidarmitteln wirklich nur Sachen entsprechend finanzieren, die eine wissenschaftliche Basis haben. Und es gibt eben keine wissenschaftlich guten Studien, die belegen, dass Homöopathie, abgesehen vom Placebo-Effekt, einen weiteren Effekt hat.
Schauen wir nochmal auf die Vorsorgeleistungen. Auch die sollen ja eingeschränkt werden. Das war auch Ihr Vorschlag und Frau Wagen folgt dem ja auch. Zum Beispiel das Hautkrebs-Screening. Warum soll das eingeschränkt werden?
Im Grunde genommen aus ähnlichen Gründen. Beim Hautkrebs-Screening ist es so, dass mal geschaut wird, ob man das nicht stärker auf bestimmte Risikogruppen beschränken kann und dort dann auch wirklich eine Wirksamkeit nachweisen kann. Also typisches Beispiel, der Bauarbeiter mit roten Haaren und vielen Hautmalen, der ist natürlich wesentlich gefährdeter als jemand wie unser eins, die wir im Büro sitzen und da geschützter sind. Und wir sind auch das einzige Land, was Hautkrebs-Screening auf der Welt in dieser Weise betreibt.
Dann ist ja auch Klassiker, zum Beispiel ich habe einen Bandscheibenvorfall und dann geht man zum Arzt und er sagt, oh, das müssen wir operieren. Und jetzt soll die Pflicht bestehen, dass man sich eine Zweitmeinung einholt. Also zum zweiten Arzt geht und der sagt, also ich bin jetzt gegen eine OP, ich bin jetzt eigentlich mal für eine Physio bei Ihnen. Und dann soll der Patient, also ich soll am Ende dann entscheiden, was ich mache. So, wozu soll das gut sein? Was soll das sparen?
Man hat festgestellt, dass die Leute, wenn sie eine zweite Meinung vor solchen einschneidenden Operationen hören, dass dann manchmal doch nochmal andere Optionen einfach aufgezeigt werden und die Leute sich das nochmal überlegen.
Genau, es geht ja darum, dass man nicht so viel Geld dann auch für OPs ausgibt. Ne? Das ist ja immer gerne so OPs, die viel Geld bringen, die werden auch gerne gemacht von den Krankenhäusern.
Ne? Ganz genau. Da gibt es schon einen gewissen Mengenanreiz und den darf man nicht unterschätzen.
Die Kosten steigen und damit auch die Beiträge. Damit das nicht passiert, sollen die Krankenkassen reformiert werden. Aber wo sollte denn eigentlich gespart werden? Das meinen die Menschen in Hamburg.
Diese ganze Bürokratie und Verwaltung der Verwaltung braucht doch viel Ressourcen auf, die man sicherlich sinnvoller nutzen kann als in den Diversitäten der Krankenkassen.
Das Gesundheitssystem bedarf schon einer Reform. Wird ja auch schon seit Dekaden drüber gesprochen, aber so richtig passieren tut ja nichts.
Es gibt einfach zu viele Einsparungen auf Kosten der Versicherten. Und die ja während an die Profite der Pharmaunternehmen nicht rangegangen wird.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, was die Kommission vorschlägt, was die Gesundheitsministerin davon in ihren Gesetzentwurf packen will. Und Andreas Storm von der Krankenkasse DAK Gesundheit, der sagt jetzt mal, ist diese Gesundheitsreform von Frau Waken jetzt der große Wurf?
Der Vorschlag von Frau Waken, wenn er so umgesetzt würde, würde bedeuten, dass wir die größte Finanzierungsreform der gesetzlichen Krankenversicherung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor uns haben. Es geht ja darum, dass man eine Finanzierungslücke, die bereits im nächsten Jahr 15 Milliarden Euro beträgt und bis 2030 auf 40 Milliarden Euro anwächst, schließen will. Und das sind Dimensionen, die es so bisher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Also von daher ist das ein wirklich sehr, sehr großes und weitreichendes Reformprojekt.
Ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen durch diese Maßnahmen ganz konkret, die halt viele Versicherte dann auch betreffen werden. Also und dann können Sie ja mal sagen, ob Sie es sinnvoll finden oder nicht. Kein Geld mehr für homöopathische Mittel.
Wenn man der Auffassung ist, dass wir nur noch Leistungen anbieten oder bezahlen dürfen, für die es eine sogenannte Evidenzbasierung gibt, also eine wissenschaftliche Grundlage, dann ist das richtig. Allerdings muss man sehen, dass der Sparbeitrag hier marginal ist.
Dann haben wir natürlich die Vorsorgeleistungen, da geht es ums Hautkrebs-Screening. Das soll ja nicht mehr so in diesem Ausmaße stattfinden. Gut oder schlecht?
Das ist die eine der Maßnahmen, bei denen ich die größten Bedenken habe. Und zwar deshalb, weil wir den Menschen ja deutlich gemacht haben, wie wichtig Prävention ist, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind. Mit dem Argument, und das ist ja das Kernargument, dass man sagt, aber wir können damit gar nicht so viele tödliche Krebserkrankungen verhindern, sondern wir entdecken halt an der Haut Veränderungen, bei denen man zwar was machen muss, aber die nicht zwingend entfernt werden müssten. Deshalb das Hautkrebs-Screening einzustellen, das halte ich für problematisch.
Dann haben wir diese zweitärztliche Meinung, die man einholen soll. Also wenn ich jetzt meinen Bandscheibenvorfall habe, dann gehe ich zu Arzt A und er sagt, oh, müssen wir operieren? Und Arzt B sagt, also mit Physio kann man da schon nochmal was machen. Und ich soll dann als Patient entscheiden, okay, Physio oder OP. Was sagen Sie, sinnvoll oder nicht?
Auf jeden Fall sinnvoll, weil wir haben eigentlich viel zu viele Operationen im Bereich, also wenn man an Knie oder Rücken denken, die man auch mit konservativen Methoden behandeln könnte. Und deshalb ist so eine Zweitmeinung auf jeden Fall wichtig und hilfreich.
Wo würden Sie bei sich denn sparen?
Wir sind ja bei den Verwaltungskosten, sind die Krankenkassen ja in einem Bereich, der sehr niedrig ist. Für uns ist jetzt aber wichtig, dass wir in den nächsten Jahren einen Weg gehen, wo wir das Ausscheiden stark besetzter Mitarbeiterjahrgänge, die in den Ruhestand gehen, nutzen, um auch ein Stück weit unseren Personalkörper zu reduzieren.
1 Milliarde Euro am Tag, so viel geben die gesetzlichen Krankenkassen aus. Wie gesagt, jeden Tag. Die Kosten laufen aus dem Ruder, die Beiträge steigen weiter und genau damit soll Schluss sein. Gesundheitsministerin Waken will den Rotstift ansetzen mit einem riesigen Sparpaket und das hat sie letzte Woche so angekündigt.
Die anstehende Reform wird ein Kraftakt, das ist mir sehr wohl bewusst. Mir ist es wichtig, dass dieses Paket die derzeit zu erwartende Finanzlücke bis einschließlich 2030 schließen kann. Solide Finanzen sind nämlich die notwendige Grundlage für eine nachhaltige Stabilität und diese Stabilität ist notwendig, um unser Gesundheitssystem nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.
Ich will den Menschen was zumuten. Auch das hat die Ministerin gesagt. Und das heißt, ja, auch bei uns Patienten soll gespart werden. Birte Sönnigsen, in welchen Bereichen werden wir da das Paket am stärksten spüren?
Ja, direkt spüren versicherte das zum Beispiel in der Apotheke. Da sollen die Zuzahlungen steigen und zwar auf mindestens 7,50 Euro pro Packung, maximal 15 Euro. Da muss man sagen, diese Zuzahlung, die wurde seit mehr als 20 Jahren auch nicht erhöht, wäre also die erste Erhöhung. Auch die Zuzahlung im Krankenhaus soll zum Beispiel steigen von 10 auf 15 Euro pro Tag, die man da selber bezahlen muss. Soll auch gekürzt werden und zwar die Zuschüsse für Zahnersatz. Sprich, beim Zahnarzt müssen die Versicherten dann wohl in Zukunft noch mehr selber bezahlen. Und dann sollen Gutverdiener auch höhere Beiträge zahlen. Dafür soll die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden, einmalig um 300 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze, das ist die Einkommensgrenze. Bis zu der Grenze werden die Beiträge für die Krankenversicherung berechnet. Die liegt aktuell bei rund 5.800 Euro im Monat. Bedeutet, wer sehr gut verdient, der soll auf einen größeren Teil seines Gehaltes auch Krankenkassenbeiträge zahlen in Zukunft.
Was ja auch so durch die Medien gerade geht, ist die kostenlose Mitversicherung von Ehe- und Lebenspartnern. Die soll eingeschränkt werden, was ja zum Beispiel Familien belasten würde. Der Chef der Kommission Gesundheit, der diese Vorschläge ausgearbeitet hat, unter anderem Wolfgang Greiner, der meint, ja, das betrifft ja gar nicht so viele. Und wenn, dann Eheleute, die gut verdienen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, bisher ist es ja so, dass nicht nur Kinder, sondern eben auch Ehepartner beitragsfrei mitversichert werden können, wenn sie weniger als 565 Euro im Monat verdienen. Und das soll sich eben in Teilen ändern. Für diese bisher beitragsfrei Mitversicherten soll ab dem übernächsten Jahr ein Zuschlag fällig werden von 3,5%. Es soll aber auch Ausnahmen geben, zum Beispiel für Eltern von Kindern unter 7 Jahren, für Rentner, für Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Die Expertenkommission, die hatte das so ähnlich vorgeschlagen. Gesundheitsministerin Nina Wagen hat das jetzt in veränderter Form in den Gesetzentwurf geschrieben. Es gibt daran aber deutliche Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Vor allem die CSU ist damit nicht happy. Ob das jetzt wirklich nur Leute trifft, die sehr gut verdienen, da gehe ich mal davon aus, dass die Kommission das sehr gut durchgerechnet hat. Die Datengrundlage ist da aber offenbar nicht so super gut, jedenfalls nicht so super aktuell. Aber da saßen ja eine Menge Fachleute dran, die sich das ganz genau angeguckt haben.
Okay, aber jetzt geht's auch nochmal an ein Riesenthema, nämlich das Thema Zucker. Zuckersteuer ist da im Gespräch, also eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke.
Es gibt viele, viele Länder auf der Welt, die damit Erfahrung gemacht haben und es gibt auch eine ganz gute Datengrundlage. Langfristig wird das wohl nicht dazu führen, dass da die Steuereinnahmen sprudeln. Also da kann man jetzt nicht viel Geld einplanen, um Finanzlöcher zu stopfen. Aber indirekt kann das positive Effekte haben, weil die Hersteller dann oft die Rezepturen ändern, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Also steckt dann weniger Zucker in der Limo, in der Cola, im Energy Drink. Und die Menschen, die bleiben auch gesünder, weil sie einfach weniger Zucker trinken. Das spart also im Gesundheitssystem Behandlungskosten perspektivisch. Jetzt gibt es viele Ärzteverbände, Gesundheitsorganisationen, die haben sich alle nochmal zusammengetan, sich richtig stark dafür gemacht, dass so eine Steuer kommt. Aber auf der anderen Seite ist die Zuckerlobby auch wirklich stark. Und vor allem die CDU ist skeptisch, was so eine Steuer angeht. Sie hat einen entsprechenden Vorschlag auf ihrem letzten Parteitag vor ein paar Wochen nicht angenommen. Also trotz vieler Stimmen aus der Wissenschaft gibt es da in diesem Punkt Zuckersteuer oder Steuer auf zuckerhaltige Getränke bislang keine Mehrheit.
Zum Gesundheitssystem, da gehört ja auch ein großer Bereich, über den ist in den letzten Jahren ganz, ganz viel berichtet worden. Die Pflege. Und gerade in der Corona-Zeit, die hat ja nochmal gezeigt, wo genau da die Probleme sind. Personalmangel, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen. Ricardo Lange, du bist Pfleger. Du warst Anfang der Corona-Pandemie im Frühling 2020 bei einer Bundespressekonferenz des damaligen Bundesgesundheitsministers Spahn dabei. Du hast über die schlechten Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern berichtet, was die Probleme im Pflegealltag sind. Und du warst danach auch noch in mehreren Talkshows. Hat sich denn was gebessert im Vergleich zu damals?
Also was sich auf jeden Fall gebessert hat, ist die Bezahlung, das muss man schon sagen, ne? Also wir verdienen schon mehr Geld als früher und auch in der Altenpflege, die müssen jetzt nach Tariflohn oder nach tarifähnlichen Lohn bezahlen. Das hat sich auf jeden Fall schon gebessert.
Mhm. Jetzt nehmen wir doch mal so einen typischen Arbeitstag von dir, ne? Du gehst da jetzt ins Krankenhaus, du ziehst dich um, Dienstkleidung an und was kommt da so alles auf dich zu, dass wir mal so eine Vorstellung haben?
Also zuerst mal ist ja die Übergabe und meistens stellt man in der Übergabe schon fest, also da werden die Patienten quasi übergeben, dort wird gesagt, welcher Patient verlegt wird, was für Aufnahmen anstehen. Und leider ist es so, dass man da wieder oder fast immer feststellt, dass zu wenig Personal da ist. Entweder hat sich jemand krank gemeldet oder Leasingpersonal, was gebucht wurde, ist nicht erschienen. Ja, und dann beginnt man die Patienten zu betreuen und leider oftmals mehr Patienten, als man eigentlich betreuen sollte. Also ich arbeite auf einer Intensivstation. Im Optimalfall betreue ich 2 hochintensivpflichtige Patienten. Leider ist es aber so, dass wir oft 3 Patienten und manchmal sogar mehr betreuen müssen. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Pflegequalität nieder.
Wenn du es mal so ganz grob sehen würdest, was sind denn so die größten Probleme?
Also die größten Probleme sind halt der Personalmangel, der Profitdruck der Häuser, ne, weil die es wird überall gespart und die Häuser müssen natürlich Geld verdienen, damit sie nicht geschlossen werden müssen. Und das merkt man halt natürlich im Pflegealltag. Man kann den Patienten nicht so versorgen, wie man es gerne hätte. Man hat einen hohen Dokumentationsaufwand, weil nur was dokumentiert wird, wird natürlich auch bezahlt. Man muss wir müssen aufschreiben von rechte Auge, linke Auge, beide Augen sauber gemacht, mit Wasser, mit Kochsalz, habe ich das rechte Ohr, das linke Ohr oder sogar beide gewaschen. So zieht sich das wirklich bis zu alle Körperteile durch. Und das ist ein enormer Aufwand, der aber letztendlich beim Patienten fehlt. Und das ist so etwas, was nicht nur den Patienten frustriert, sondern uns auch als Pflegekräfte, weil wir haben eigentlich eine ganz andere Vorstellung von unserer Arbeit, aber die können wir halt leider nicht erfüllen, so wie wir es gerne hätten.
Jetzt gibt es ja viele neue Ideen da aus der Politik, wie man diese ganzen Probleme lösen könnte. Aber es geht ja jetzt eher ums Sparen. Also auch die Krankenhäuser sollen sparen. Und auch diese Notfallreform, die gestern vorgestellt wurde, soll ja dann irgendwann kommen. Das heißt, die Leute sollen nicht so oft in die Notfallaufnahmen. Ist das so das Richtige, was die Politik macht? Oder sagst du, oh, das geht in eine falsche Richtung?
Also wenn ich das Wort Sparen schon höre, dann rollen sich bei mir mittlerweile die Fußnägel nach oben. Man muss wissen, das Gesundheitssystem, die Kliniken, die werden ja nach einem Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert. Das heißt also, die Behandlung, alles was so die Patientenversorgung angeht, bezahlt die Krankenkasse und alles was so Neuanschaffungen, Modernisierungen, Sanierung von Kliniken angeht, müssen die Länder bezahlen. Und da wird ja schon seit Jahren gespart. Also die Länder kommen ihrer Finanzierungspflicht seit Jahren nicht nach, weil sie eben nicht das Geld ausgeben, was sie eigentlich per Gesetz müssten. Und die Kliniken sind ja schon am Sparen. Es wurden zum Beispiel ganz viele Servicekräfte, die früher ja noch von der Krankenkasse übernommen wurden, heute nicht mehr gekündigt. Und dass Menschen ihren Job verlieren, sondern dass auch Pflegekräfte wieder mehr Servicearbeiten, also Betten putzen, Essen austeilen, Essen bestellen, übernehmen müssen, weil eben das Personal fehlt. Ich finde einfach, wenn wir wirklich mal sparen wollen im Gesundheitswesen, dann soll man doch endlich mal da ansetzen, wo Krankheiten entstehen, nämlich mehr in Prävention stecken. Aber es kann ja nicht sein, dass an der Versorgung selbst und an den Kliniken selbst gespart wird, weil die sparen ja schon. Und wenn ich möchte, dass die Menschen nicht so viel in die Kliniken gehen, in die Notaufnahmen gehen, dann muss man eben dafür sorgen, dass ein Facharzttermin auch zeitnah möglich ist. Wenn man wirklich etwas ändern will, dann muss man Mut vorangehen und nicht diese halbgaren, wir müssen sparen Geschichten.
Ja, wir haben ja schon über einige Baustellen gesprochen, die im Gesundheitssystem angefasst werden sollen. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ihr habt starke Bauchschmerzen, geht in die Notfallaufnahme und die ist total überfüllt. Ihr wartet ewig und bis man sich um euch kümmert, sind alle auch gestresst um euch herum. Das soll sich ändern. Gestern ist dazu die Notfallreform beschlossen worden. Birte Sönnigsen, was genau soll sich denn da ändern?
Ja, es ist aktuell so, dass viele Fälle in der Notaufnahme landen, die da gar nicht hingehören. Da schätzen Fachleute, ein Drittel der Fälle könnte auch in der normalen Sprechstunde gut versorgt werden. Also sollen die irgendwie dahin geleitet werden. In Zukunft soll nämlich besser sortiert werden. Ist ein Patient, ist eine Patientin wirklich ein Notfall? Und das soll sortiert werden über mehrere Wege. Zum einen am Telefon, aber auch im Krankenhaus vor Ort. In Zukunft kann das vielleicht auch digital per App gehen. Ausgewählte Krankenhäuser, die sollen in Zukunft zu integrierten Notfallzentren werden. Also wer in die Notaufnahme dann geht, der soll in Zukunft sich an einer zentralen Stelle melden und da wird dann geguckt, da wird dann sortiert. Also wenn du jetzt mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus kommst, dann haben die einen standardisierten Fragebogen und gucken, was könnte dahinter stecken. Wenn dabei jetzt rauskommt, oh, vielleicht ein Problem mit dem Blinddarm, da muss vielleicht operiert werden. Klar, dann wirst du in die Notaufnahme geschickt. Wenn dabei aber rauskommt, das ist wahrscheinlich eher so ein harmloser Magen-Darm-Infekt, dann bist du beim hausärztlichen Notdienst besser aufgehoben und dann wirst du in die entsprechende Notdienstpraxis, die dann ganz in der Nähe, sogar im besten Fall auf dem Krankenhausgelände sein soll, geschickt. Und wenn du vorher bei der 116 117 angerufen hast und dir da eine Ersteinschätzung da schon abgeholt hast, dann sollst du im Zweifel vor Ort schneller drankommen. Und wenn du gar kein Notfall bist, weil deine Bauchschmerzen von was ganz anderem herrühren, dann kann es auch sein, dass du weggeschickt wirst und dir jemand sagt, naja, da kann sich eine reguläre Praxis drum kümmern, bekommst du einen Termin in den nächsten Tagen.
Also man schlägt damit 2 Fliegen mit einer Klappe, dass man einmal sagt, wir versorgen die Patienten besser, wir schicken sie dahin, wo sie besser hingehören und wir sparen gleichzeitig auch noch Geld. Und auch in einem ganz anderen Bereich lässt sich noch was sparen, beziehungsweise muss sich was ändern, im Bereich Pflege nämlich. Da gibt es ja auch riesige Finanzprobleme. Ne? Die Deutschen werden immer älter, wir werden immer mehr, die alt sind und dann auch in den Altenheimen wohnen. Das muss ja irgendwie bezahlt werden. So, der Bundesrechnungshof, der warnt schon, 2029 könnten 12 Milliarden Euro fehlen. Wie ist da der Stand?
Ja, nächste Riesenbaustelle für die Regierung. Die gesetzliche Pflegeversicherung, die steckt genauso wie die Krankenkassen tief in den roten Zahlen. Und die Bundesregierung will auch hier vermeiden, dass die Beiträge weiter steigen. Jetzt ist die Pflegeversicherung eh nur so eine Art Teilkaskoversicherung, also nicht dafür gedacht, dass alle Kosten übernommen werden. Es ist aber so, dass in den letzten Jahren die Beiträge für die Pflegeversicherung gestiegen sind. Und gleichzeitig steigen aber auch die Kosten für die Pflegebedürftigen, die sie selber tragen müssen. Deswegen ist da jetzt die große Frage, wie muss dieses System komplett neu aufgestellt werden.
Welche Ideen sind denn da so, über die man spricht, was da kommen könnte?
Ja, eine Möglichkeit wäre, sich die Pflegegrade nochmal genauer anzugucken. Es gab ja schon mal eine Debatte darüber, ob der Pflegegrad 1, also der niedrigste, nicht abgeschafft werden könnte. Das wurde politisch sehr schnell abgeräumt. Aber Pflegegrade lassen sich natürlich verändern. Und dann kann man auch noch gucken, welche Leistungen man in welchem Pflegegrad bekommt. Und man kann natürlich auch verändern, wer überhaupt einen Anspruch darauf hat, dass es zum Beispiel schwerer wird, einen hohen Pflegegrad zu bekommen. Also da hat man ja dann Anspruch auf mehr Leistungen und mehr Geld. Könnte schwieriger werden, so einen hohen Pflegegrad zu bekommen. Denn im Zuge der großen Pflegereform 2017 hat die damalige Regierung sich dafür entschieden, großzügiger zu sein, als die Fachleute das damals empfohlen zu haben. Das könnte man zum Beispiel rückgängig machen.
Krankenhäuser, Patienten, Apotheken und auch die Pharmabranche, die müssen alle sparen. Aber gerade die Pharmabranche findet die Vorschläge, die ja die Politik gerade macht, nicht so prickelnd. Die sagt, wir sind eine wichtige Industrie, wir haben hier die Top-Jobs, also warum sollen wir eigentlich sparen? Das fragt sich Hans Steutel, Chef des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland.
Wenn zum Beispiel die Vorschläge der Finanzkommission 1:1 umgesetzt werden würden, dann ist das für uns lebensbedrohend. Dann ist es für uns existenziell, wie wir da bedroht werden. Das bedeutet, wir werden Tag und Nacht arbeiten, um dafür zu sorgen, dass unsere Argumente sehr, sehr klar rübergebracht werden können.
Also je nachdem, wen man fragt, der findet die Gesundheitsreform, die die Politik davor hat, ungerecht. Und Gesundheitsministerin Wagen aber betont ja immer, nee, das ist alles total ausgewogen. Da muss jeder seinen Obolus irgendwie bringen. Lass uns da doch nochmal drüber schauen, bitte, Sönnigsen. Was stimmt denn jetzt?
Die Krankenhäuser und die Ärzteschaft, das muss man schon sagen, die werden auch von diesen Sparschlägen durchaus stark getroffen. Da geht es zum Beispiel darum, dass es Honorardeckel für bestimmte Dinge gibt oder darum, dass Honorare nur bis zu einer gewissen Grenze steigen dürfen. Und auch bei den Kliniken, da soll ordentlich Geld eingespart werden. Auch die Pharmaindustrie, die muss auf Geld verzichten. An ein paar Stellen wird da gekürzt. Da gibt es aber auch Kritik von anderer Seite, das zu hören, ach, die Pharmaindustrie, die wird mal wieder zu sehr geschont. Jetzt ist es so, die Pharmabranche, das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland und deswegen guckt zum Beispiel auch der Bundeskanzler, das Kanzleramt da ganz genau hin. Da will man die Pharmabranche offenbar auch nicht zu sehr verärgern. Auch bei den Krankenkassen wird ein bisschen gekürzt. Sie dürfen zum Beispiel weniger Geld für Werbung ausgeben und dürfen auch hier die Honorare nicht mehr steigen lassen, so leicht für ihre Mitarbeitenden. Bei Führungskräften nur noch alle 6 Jahre zum Beispiel. Und wenn wir insgesamt auf die Einsparungen im kommenden Jahr gucken, dann betreffen die so zu rund 40% die Beitragszahler und zu rund 60% eben die Kliniken, die Ärzteschaft, die Pharmaindustrie.
Dann lass uns noch mal auf die Krankenkassen schauen. Wir haben über 90 oder rund 90 Krankenkassen in Deutschland und da sagen ja auch viele, wofür brauchen wir eigentlich so viele Krankenkassen? Das könnte man doch zusammenlegen und eine Menge Verwaltungskosten sparen.
Ja, das ist eine ganz beliebte Debatte. Das wird aber das Finanzproblem wohl nicht lösen. Wir gucken zurück. 1993 gab es noch mehr als 1200 Krankenkassen, inzwischen abgeschmolzen auf knapp über 90. Jetzt muss man sagen, selbst mit 10 Krankenkassen wäre das Finanzproblem bei weitem nicht gelöst. Im internationalen Vergleich sind die Verwaltungskosten bei deutschen Krankenkassen nämlich ziemlich niedrig. Und auch die Expertenkommission, die hat sich das genauer angeguckt und die hat erstmal nicht empfohlen, Krankenkassen zusammenzulegen oder zu schließen, weil sie da kein großes Sparpotenzial erstmal sieht.
Jetzt gibt es ja noch so einen Riesenstreitpunkt. Da geht es nämlich um die Diskussion über Bürgergeldempfänger. Also wie sollen die eigentlich versorgt werden? Wie soll das finanziert werden? Warum wird darüber gestritten?
Das ist eine ganz alte Debatte und die Krankenkassen haben den Bund Ende letzten Jahres auch verklagt, weil sie sagen, der Bund hat die Krankenkassen damit beauftragt, Bürgergeldempfänger zu versorgen. Also müsste er das auch alles bezahlen. Die Krankenkassen sagen aber, das macht der Bund nicht, sondern übernimmt seit vielen Jahren nur einen Teil der Kosten, nämlich nur rund ein Drittel. Und die Kassen argumentieren und sagen, das ist unfair. Da werden die gesetzlich Versicherten zu sehr belastet. Das müssten eigentlich alle Menschen in Deutschland, die Steuern bezahlen, tragen. Also müsste das mit Steuergeld bezahlt werden. Jetzt wird es eine ganze Weile dauern, bis Gerichte darüber entscheiden. Das Problem ist nur, dann reißt das eine Lücke von 10 bis 12 Milliarden Euro pro Jahr in den Bundeshaushalt von SPD-Finanzminister Lars Klingbeil. Bedeutet eben, die Koalition könnte kurzfristig das Problem der Krankenkassen leichter lösen, hätte aber dann ein riesengroßes Haushaltsproblem.
Also unterm Strich alles nicht so einfach und klar ist auch, da kommt was auf uns zu. Das Thema Gesundheitssystem wird uns alle also noch weiter beschäftigen. Ich bin Marco Schleicher, schön, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Abend.
NDR 2 Spezial. System am Limit. Gesundheit bald nur noch für Reiche?